Es geht ja um Erneuerung in der momentanen Predigtreihe. Und das ist immer dann nötig, ja, wenn irgendwas anfängt zu bröckeln, wenn etwas kaputt gegangen ist. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der vieles in Frage gestellt ist, in der vieles nicht mehr so sicher ist, nicht mehr so ist, wie es mal war. Und wo man sich dann auch die Frage stellt, was trägt mich jetzt eigentlich noch? Und wo kann ich Erneuerung erleben? Wir als Gemeinde haben auch eine Phase hinter uns und sind zum Teil noch drin, wo wir uns die Frage stellen, wie geht's weiter, wie können wir weitermachen? Und da ist es wichtig, dass man die richtigen Dinge tut und die richtigen Dinge lässt. Und wir sind nicht die Ersten, die eine Krise erlebt haben, sondern das Volk Gottes hat immer wieder Krisen erlebt. Und ich habe das in den letzten beiden Predigten auch schon angedeutet. Im Alten Testament gibt es diese Phasen, in denen es hoch und runter geht, wo das Volk Gottes sich entfernt hat von Gott und wo sie sich dann wieder Gott zugewandt haben und Gott in seiner Gnade den Menschen wieder begegnet ist, wo es wieder aufging. Und dieses Geschehen passiert auch im Neuen Testament weiter. Ein Beispiel ist der Galaterbrief, eine Gemeinde, die sich von der Gnade Gottes entfernt hat. Paulus kriegt davon mit und rastet geradezu aus. Also man kann sich die neutestamentlichen Briefe anschauen, alle sind immer relativ nett geschrieben. Also auch wenn der Brief zum Beispiel an die Korinther, da ist es eigentlich gar nicht so gut, was dort alles so passiert ist, ein seelsorgerlicher Brief. Und da ist ziemlich viel Mist in der Gemeinde passiert, in der Gemeinde in Korinth. Aber in der Gemeinde an die Galater, da verliert Paulus fast seine gute Erziehung. Er sagt, sag mal, wer hat euch eigentlich ins Gehirn, also ein bisschen anders, aber geht das überhaupt noch, was ihr da macht? Habt ihr überhaupt noch irgendwas begriffen? Ihr habt euch von der Gnade entfernt, sagt er. Wer hat euch verhext? Er rastet richtig aus. Also die Bibel ist nicht immer nur nett und immer nur schön, sondern Paulus sagt, ihr müsst zurück zur Gnade Gottes, ihr müsst zurück zu Christus. Und wenn ihr gar nicht mehr seid, wenn ihr die Gnade verlassen habt, wenn ihr Christus verlassen habt, wenn ihr sein Wort verlassen habt, dann habt ihr ein Problem mit Gott. Nicht, dass ihr durch das Einhalten der Gebote, nicht, dass ihr durch das Einhalten irgendwelcher religiösen Regeln Gott euch nähern könnt, das hätte die Kirche gleich am Anfang in dieser Provinz dort kaputt gemacht. Dann auch in der Kirchengeschichte, ich meine, wir leben jetzt seit 2000 Jahren in dieser Tradition. Wir leben seit 2000 Jahren in dieser Bewegung, in dieser Jesusbewegung. Da gab es viele Aufs und Abs. Und das Bekannteste ist die Reformation, die vor 500 Jahren ungefähr passiert ist, wo sich einige Leute ja auf das neu ausgerichtet haben, ganz besonders Martin Luther, aber auch einige andere. Was braucht Gemeinde in einer Situation, in der die Kirche nach außen hin wirklich nur noch ja zerbrochen ist? Da ist nichts mehr da. Martin Luther ist in Rom gewesen, hat sich das dort angeschaut. Das kann so nicht weitergehen. Die Leute sind durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, in den Kirchen, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und Martin Luther ist ausgeflippt. Bitte? Aus dem Feuer springen, wie auch immer. Was habe ich denn gesagt? Danke, dass ihr mich korrigiert. Ihr merkt das, hier sind wirklich echte Menschen, die aufpassen. Ja? Also ein Lehrer wird jetzt sagen, ihr habt richtig gut aufgepasst. Also vielen Dank für die Korrektur. Natürlich springt die Seele nicht aus der Lesart der damaligen Prediger. Tetzel war einer der bekanntesten, hat gesagt, dass dann die Seele aus dem Feuer in den Himmel hineinspringt. Und Luther hat gesagt, das geht so nicht. Und er hat vier Punkte rausgearbeitet, wenn man so will. Und er ist auch nicht der Erste, sondern er hat sich auf das berufen, was letztlich die Bibel sagt und was auch in der Kirchengeschichte immer wieder funktioniert hat. Nämlich, das Erste ist die Gnade. Dass wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen können, aber auch, dass wir in der Gnade wachsen können. Ich habe in der ersten Predigt darauf hingewiesen. Das Zweite ist das Wort Gottes. Und jetzt eben heute die absolute Fokussierung auf Christus neu. Darum geht es heute. Jesus Christus allein. Jesus Christus allein. Luther hat sich diese Frage gestellt, wie können wir wieder zurück zu diesen Wurzeln kommen? Was kann uns neu aufbauen? Auf welche Person berufen wir uns? Auf den Papst? Auf Maria? Auf irgendwelche Heiligen? Oder auf irgendwelche super gesalbten Prediger, um in unsere Zeit heute hineinzuschwenken? In unserem freikirchlichen Kontext ist es ja manchmal auch nicht anders. Und auch in einigen Sekten.
Aber ich möchte sagen, zum Beispiel für unsere Kirche ist es nicht wichtig, dass du Mitglied unserer Kirche bist, sondern dass du Christus allein folgst. Und wenn Christus dich in unsere Gemeinde hineinstellt, okay. Aber wenn Christus dich in eine andere Kirche hineinstellt, ist das auch okay. Das macht den Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Sekten und zwischen Kirchen, die das Heil für sich allein in Anspruch nehmen. Und die sagen, nur wenn du bei uns dabei bist, dann bist du errettet. Und Luther hat das gesagt, nein, das kann nicht sein. Und das, in dieser Tradition stehen wir auch. Und hoffentlich auch wir als Kirche. Das Heil ist allein in Christus zu finden. Erneuerung kannst du nur bei Christus finden, nicht in einer Kirche. Wo finden wir Ausrichtung? Bei einigen Führern, bei einigen Menschen, denen wir einfach hinterher tapern können. Die ach so gesalbten Typen. Und wenn du nicht zu uns in unseren erlauchten Kreis hineinkommst, dann bist du nicht so heilig wie die da draußen. So funktionieren Sekten. Sekten, die funktionieren in draußen und drinnen. Und da gibt es dann einen Meister, einen Guru, einen Vater oder Messias oder einen Vordenker. Und der wird manchmal wie Gott verehrt. Man muss diesem Menschen dann folgen. Kritik und Ablehnung ist nicht erwünscht. Und ja, wenn man diese Gruppe dann kritisiert, dann fühlt man sich auch noch im Recht. Wissenschaft und rationales Denken ist immer negativ. So funktionieren Sekten. Wir sind die Guten und das sind die draußen, sind die Bösen. Du musst zu uns kommen. Außerhalb von unserer Gruppe gibt es kein Heil. All diese Aspekte treffen hoffentlich auf uns als Kirche nicht zu. Und liebe Gemeinde, wir als Gemeinde haben eine Krise hinter uns und eine Phase hinter uns, wo wir uns eingestehen müssen, wir sind auch nur Menschen. Wir sind ganz normale Menschen. Nicht besser, aber hoffentlich vor Christus besser dran. Wir sind nicht besser. Wir dürfen aber hoffen auf Erneuerung, weil wir den Christus kennen. Wir dürfen hoffen auf den Christus, weil er uns in dieser Gnade begegnen wird, wenn wir uns ihm so zuwenden, wie er es immer getan hat in der Geschichte. Wer kann uns retten? Bei Luther das System des Papstes und der heiligen Verehrung und irgendwelche Leute, die sich quasi als Mittler hingestellt haben, dann brauchte man irgendwelche Heiligen, die dann für einen fürbittend eintreten. Und Luther hat gesagt, nein, es gibt einen Mittler und das ist Christus. Und kein Pastor und kein Papst und kein Priester und kein Heiliger, sondern du darfst direkt in die Gegenwart Gottes kommen. Als reformatorisch geprägter Christ. Und hoffentlich auch in unserer Kirche, dass keiner auf den Gedanken kommt, ich brauche irgendeinen Gesalbten, was weiß ich was, Bruder, Schwester, die müssen dann für mich beten. Und sonst funktioniert das mit Gott nicht. Dass wir füreinander beten, ist okay. Dass wir miteinander durch Krisen hindurchgehen, ist okay. Aber keiner darf sich dazwischen stellen, zwischen Gott und dich. Das ist entscheidend. Christus allein. Und ich will gar nicht bei der Reformation bleiben oder in der Kirchengeschichte oder im Alten Testament oder in der Bibel, sondern ich möchte euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Wie kann ich Erneuerung erleben? Ich war sehr schwer krank, habe das einige Mal erzählt im Studium. Es gab keine Hoffnung mehr. Die Ärzte haben gesagt, Herr Achtermann, wir wissen nicht mehr, was wir mit Ihnen machen sollen. Ich war bei all den Superärzten, bin in Deutschland durch die Gegend gefahren, von Münster nach Hamburg, in Berlin habe ich damals gelebt, überall. Und dann habe ich gehört von so einem ganz gesalbten Prediger. Da musst du mal hin, der muss für dich beten. Und ich bin hingegangen zu so einem Heilungsgottesdienst. Das war absolut spooky. Absolut abgefahren. Ich dachte, was ist denn hier los? Hab für mich beten lassen und es ist nichts passiert. Absolute Entmutigung, absolute Enttäuschung. Das war noch so eine Bewegung, die gesagt hat, du musst nur glauben. Wenn du glaubst, wenn du gut genug glaubst, dann wirst du geheilt. Und dieser Mann ist super gesalbt. Und wenn der dir seine Patschehändchen auf den Kopf legt, dann geht es dir nach besser. Super. Ich bin nach Hause gefahren und habe damals diesen Vers aus Jesaja 53 im Kopf gehabt, den man uns dort damals eingebläut hat. Du musst nur genug glauben und dann wird der Heiland dich schon heil machen. Und ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, wenn ich nicht mal genug Glauben habe für meine Heilung, wie kann ich dann genug Glauben haben für meine Erlösung? Es war wie ein Fall ins Bodenlose. Ich habe diesem Guru und seiner Auslegung mehr geglaubt, als dem, was das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift sagt. als mich an Christus festzuklammern. Und es hat mich Monate gebraucht und viel Gebet von Menschen, dass ich irgendwann wieder auf die Knie gehen konnte und sagen konnte, Jesus, egal was mit mir passiert, an dir mache ich mich fest. Im Leben und im Sterben vertraue ich dir. Und nicht, wenn Bruder X oder Schwester Y, wenn die mal für dich gebetet hat, dann ist endlich alles gut. Sondern, dass wir uns an Christus klammern und an ihm festmachen. Und ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich mitbekomme, wie sogenannte geisterfüllte Christen andere Menschen manipulieren und an sich binden. Aufgrund ihrer Geistesgaben sich eine Autorität in Anspruch nehmen und Menschen an sich festmachen. Charisma und Charakter ist nicht das Gleiche. Es gibt Menschen, die haben unglaubliche Geistesgaben vom Geist Gottes geschenkt bekommen, haben aber nicht den Charakter, um damit Christus zu verherrlichen und der Gemeinde zu dienen, sondern binden Menschen an sich. Und wir wollen heute uns einen Text anschauen, in dem Petrus und Johannes sehr, sehr, sehr kritisch werden. Aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 13. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer, die verdrossen, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der hohen Priester waren. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und Ältesten, wenn ihr heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen gehört habt, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, von den Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, so. Der C.S. Lewis kommt gleich. Soweit aber erstmal Apostelgeschichte 4. Zum Kontext: Die Gemeinde war gerade gegründet worden in Jerusalem. Johannes und Petrus waren eines Tages in den Tempel gegangen und hatten dort einen Menschen, der von Geburt an krank war, geheilt. Sie standen diesem Menschen gegenüber, der wollte eigentlich Geld haben, und sie sagen zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und dann folgt die zweite Predigt von Petrus, die in der Apostelgeschichte wiedergegeben wird. Die erste Predigt ist die Pfingstpredigt, dann die zweite, wo er die Menschen, die das erlebt haben und die erstaunt sind, wo er sie aufruft, umzukehren zu Jesus. Er sagt, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen vor dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, nämlich Jesus. Das ist der Kontext. Also es gab richtig Aufruhr im Tempel. Das bleibt nicht ohne Reaktion. Die Priester und die Sadduzäer, die machen sich auf und sagen, was machen die beiden Typen dort? Die schnappen wir uns jetzt mal. Die Sadduzäer, das ist eine Gruppe gewesen, die haben die Auferstehung der Toten geleugnet. Die wünschten sich ein aufgeklärtes Judentum, das geistig mit der Weltbildung und politisch mit der Weltmacht zusammengeht. Man hat sich irgendwie gewünscht, dass man irgendwie doch mit den Mächtigen kooperieren könnte. Und dass man das Ganze so ein bisschen mit der Toten aufersteht, nee, das lassen wir weg. Das ist unser Tempel hier, ja? Und jetzt kommen diese Typen und machen das hier alles durcheinander. Ergo, hier stoßen zwei Weltanschauungen aufeinander. Was ist jetzt richtig? Wem sollen wir jetzt denn glauben? Das ist doch die Frage. Woher kommt jetzt die Erneuerung? Das ist auch in unserer Zeit heute so. Du kannst ja gerne an Jesus glauben. Aber richtig vernünftig ist das nicht. Lass mich damit in Ruhe. Diese Haltung erzeugt nun mal Widerstand. Damals war das für sie die erste Nacht hinter Gittern. Was schön ist, es sind ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Die haben sich, wie es mich dort heißt, Petrus war voll Heiligen Geistes, haben sich von dieser Predigt ansprechen lassen. Und in den Versen 5 bis 8a, da heißt es dann, dass sie vor den Hohen Rat gestellt worden sind. Und dann steht diese Frage im Raum. Stellt euch das vor, die ganze religiöse Elite des Volkes, die ganzen hochgebildeten Top-Theologen und die Leute, die was zu sagen hatten, die stehen dort und die beiden einfachen Jünger stehen in der Mitte. Aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Wie kann es sein, dass ein Mensch, der von Geburt an krank war, jeden Tag vor unserem Tempel sitzt und bettelt, jetzt gesund ist? In welcher Autorität tut ihr das? Und dann beginnt die Rede des Petrus. In dem Namen Jesus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Das ist ein Frontalangriff auf die religiöse Elite des damaligen israelischen Volkes. Warum war Jesus gekreuzigt worden? Und das war noch nicht lange her. Weil er als Gotteslästerer angeklagt war. Bist du wirklich Gottes Sohn? Das ist ein todeswürdiger Akt, sich mit Gott gleichzusetzen. Und jetzt stehen hier die beiden ehemaligen Jünger von Jesus und behaupten, das war richtig. Jesus war wirklich der Sohn Gottes. Warum machen diese beiden Jünger das? Das ist doch lebensgefährlich. Überlegt mal, diese beiden Jünger stehen vor dem gleichen Gremium, die einige Wochen vorher Jesus zum Tode verurteilt haben. Und sie konfrontieren ihn ins Gesicht und sagen, das war ein Fehler. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist doch lebensgefährlich. Ist es nicht schlauer zu sagen, okay Leute, ihr habt das ja schon mal gemacht, wir machen uns mal lieber vom Acker, weil wir haben uns was Tolles ausgedacht und ja, keine Ahnung, so, nee, wir wollen es doch nicht und wo ist hier die Hintertür? Ja, ist doch logisch. Das sind die Leute, die Jesus verurteilt haben zum Tod. Durften sie ja nicht direkt machen, mussten das ja über Pilatus dann regeln, weil der römische Statthalter war und sie das nicht selber hingekriegt haben, aber das ist die Ursache. Aber diese beiden Jünger waren innerlich so überzeugt, wir haben Jesus als Auferstandenen gesehen. Er ist kein Mensch, sondern Gott hat sich an ihm, er ist auch Mensch, aber Gott hat sich an ihm verherrlicht und seine Gottheit bestätigt. Da hatten sie keine Angst vor dieser Bedrohung mehr. Und dann kommt dieses Bild, wo sie sagen, der Eckstein aus dem Tempel, den die Bauleute verworfen haben. Der Tempel in Jerusalem ist gebaut worden, ist ja mehrfach gebaut worden. Es gab den ersten, den Salomonischen Tempel, der ist dann zerstört worden. Und dann ist das Volk Israel zurückgekommen aus Babylon und dann hat man den Tempel wieder aufgebaut. Und dann könnte es sein, dass die Bauleute, das wird erzählt, dass die Bauleute den Eckstein gesucht haben und dass sie den verworfen haben und dann nachher noch weiter gesucht haben. Und dann gedacht haben, doch, da ist er doch ja. Und man kann sich das vorstellen, es gibt in Jerusalem einen riesen Eckstein an der Tempelmauer dort, der wahrscheinlich aus dieser Zeit stammt. Und dieses Bild haut Petrus diesen Leuten um die Ohren und sagt, ihr seid die Bauleute des geistlichen Israels und ihr habt den Eckstein, nämlich Christus, nicht erkannt. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Und dann kommt die absolut provokante Aussage. Die war damals provokant und sie ist heute provokant. In keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und das war ein Frontalangriff noch einmal. Nicht nur auf die Juden, die vor ihnen standen, sondern auf das ganze Römische Reich damals. Im Römischen Reich und im Kontext damals haben Menschen an alles Mögliche geglaubt. Sie glaubten an viele Götter. Es gab viele religiöse Alternativen. Einige Götter im hellenistischen Kontext waren für bestimmte Sachen zuständig oder für bestimmte Bereiche. Zum Beispiel der Gott für Ephesus war nicht der gleiche wie der Gott von Rom oder von Sparta oder wen auch immer. Und wenn die eine Stadt die andere Stadt besiegt hatte, dann war der Gott an dem Tag mal ein bisschen besser drauf gewesen. Aber keiner konnte sagen, dass er den einzig wahren Gott hat. Das war danach auch ziemlich praktisch für die Kaiser, weil die sich mich als Gott verehrt haben. Weil sie waren die Stärksten. War das schon ziemlich praktisch. Wenn man nicht sagen kann, es gibt den einzig wahren Gott. Und es ist auch heute so. Es ist okay, dass du an Jesus glaubst, aber sag bitte nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Kann man nicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit finden? Also Jesus ist ja okay. Auch in christlichen Kreisen übrigens manchmal. Ja, du kannst ja, aber man könnte auch noch mal das. Man könnte auch noch mal den. Häufig wird ja dieses Beispiel gebracht von diesen drei Menschen, die blind sind, die an einen Elefanten geführt werden. Die drei, der eine steht vorne am Rüssel und tastet dort so und sagt, eine sehr flexible Kreatur, also irgendwas Flexibles. So wie so ein Schlauch bei der Feuerwehr vielleicht. Der andere steht am Bein, nein, das ist doch ein Stamm, das ist doch ganz stabil und hart und überhaupt nicht flexibel. Der dritte steht an der Seite und tastet den Elefanten so an und sagt, das ist eine große Fläche, das ist nicht flexibel, das ist groß und flächig. Dieses Bild kommt man ja immer häufig dann auch, wird einem so entgegengeworfen, wenn man sich über dieses Thema unterhält. Und sie beginnen dann fangen an zu streiten, wer hat denn jetzt das richtige Bild? Und die Übertragung ist ja, keine Religion ist richtig, also es ist nur eine Perspektive. Und das Interessante ist ja, dass der Einzige, der diesen drei Männern helfen könnte, wäre einer, der wirklich sehen kann. Der Erste wäre der Einzige. Und es ist ja diese Anmaßung von vielen Menschen, die sagen, ich habe aber die Wahrheit, das ist gar, die Menschen, die religiös sind, sind alle zu doof, es gibt eigentlich gar keine Religion oder alle Religionen sind gleich. Damit begebe ich mich auf eine Position, wo ich sage, ich bin erleuchtet, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber man ist nicht mehr in dieser Haltung, wo man sagt, ich bin auch einer, der auf der Suche ist. Das ist eine arrogante Haltung. Und wir haben hier Menschen vor uns, zwei jüdische Menschen, die an Jesus glauben. Und das ist die entscheidende Frage. Jesus behauptet nämlich genau das von sich selbst. Dass er derjenige ist, der den absoluten Blick hat. Dass er der Sohn Gottes ist. Und wir sind ja bei dieser Frage nach Erneuerung. Wo suche ich? Wo gehe ich hin? Und wage ich es, diesem Jesus zu vertrauen, dass er in seiner Wahrnehmung Recht hat? Und dann muss ich ihn prüfen, dann muss ich mir die Frage stellen, macht das Sinn, was er so gesagt hat? Wieso soll ich mir nicht noch andere Quellen anzapfen? Wieso soll ich nicht irgendwo anders noch nach Hilfe suchen? Frei nach dem Motto in der Postmoderne, wahr ist, was funktioniert. Hauptsache, ich mache eine tolle Erfahrung. Eine tolle spirituelle Erfahrung. Fakten müssen mit dem eigenen Gefühl für Wahrheit und damit der eigenen Weltsicht übereinstimmen. Und es ist heute zunehmend akzeptabel, den Eindruck zu erwecken, alle Fakten könnten in irgendeiner Weise irgendwie beliebig interpretiert werden. Da gibt es dann die Wahrheit und jene Wahrheit und die passen irgendwie auch nicht zusammen, aber ist auch egal. Da gibt es Fakten, da gibt es alternative Fakten und es steht nebeneinander und man denkt, ja, irgendwie haben sie alle recht und ich suche mir so ein bisschen was raus, das passt. Das passiert auch spirituell, dass Menschen sagen, ich versuche mal ein bisschen Jesus und ein bisschen Buddha und ein bisschen dies und ein bisschen jenes. Und ihr Lieben, mir geht es nicht darum, mich über diese Menschen lustig zu machen, suchende Menschen irgendwie zu disqualifizieren, sondern ich versuche zu sagen, warum die Jünger damals eine andere Antwort gehabt haben, nämlich gesagt haben, Jesus allein, das ist unsere Antwort. Und dafür ist es wieder wichtig, dass wir uns diesen Text hineinbegeben. Da stehen nämlich zwei Menschen vor unseren Augen aus dem jüdischen Kontext. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Grob gesagt, in der westlichen Welt waren die Menschen damals polytheistisch. Das heißt, sie glaubten an viele Götter. Diese Götter haben zum Teil menschliche Züge angenommen. Wenn man sich den griechischen Götterhimmel mal so anschaut, dann muss man sagen, alter Schwede, das ist dort manchmal wie Sodom und Gomorra, wie die dort miteinander umgegangen sind, die Götter, mehr Mensch als Gott. So war das so. In der östlichen Religion glaubte man eher pantheistisch, das heißt, Gott ist in all den Dingen erkennbar und wirkt in allem und in jedem Lebewesen ist Gott erkennbar. Die Juden glaubten das aber nicht. Die Juden waren eine monotheistische Religion. Das heißt, es gibt nur einen Gott. Und wenn ich irgendetwas, ein Geschöpf oder einen Gott, einen Menschen als Gott verehre, dann ist es eine todeswürdige Handlung. Darf man nicht tun. Im jüdischen Kontext damals. Und hier stehen zwei Männer in diesem Kontext. Die absolute Elite steht vor ihnen und sagen, dieser Jesus, den beten wir als Gott an. Macht es denn Sinn, dass hier zwei Juden anfangen und sagen, oh wie toll, wir folgen diesem Jesus. Und er ist besser als Abraham und Mose. Er ist auch besser als Plato und besser als Zeus und Jupiter sowieso. Das macht doch keinen Sinn, wenn sie das nicht wirklich erlebt haben. Für eine Lüge hätten die Jungs das nicht gemacht. Wir fangen einfach mal so an, Jesus als Gott zu verehren. Das hätten sie niemals getan. Das wäre ihnen nicht in den Sinn gekommen. Das kann nicht einfach eine Erfindung von ein paar durchgeknallten Spinnern gewesen sein. Diese Männer haben eine Erfahrung gemacht, die sie so mutig gemacht haben. So heißt es ja in Vers 13, die waren so mutig, dass sie gesagt haben, dafür stehen wir hier. Für diesen Jesus stehen wir hier. Wir haben ihn kennengelernt. Wir haben selber gezweifelt. Wir haben selber sind auf die Nase gefallen, sind gestolpert. Und er ist uns nach der Auferstehung, nach dem Tod als Auferstandener begegnet. Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist Gott. Es kommt nur allein auf ihn an. Er hat es selbst gesagt von sich. Ich meine, es ist heutzutage so, dass viele Menschen immer noch sagen, Jesus war ein toller Lehrer. Also was der für tolle Sachen gelehrt hat. Einige glauben, Jesus war ein toller Prophet. Wunderbar, was Jesus alles gesagt hat. Aber Gott? Niemals. Jesus ist nicht Gott. Aber seine Jünger sagten, dass er das von sich gesagt hat und dass sie ihm das geglaubt haben. Und dass sie bezeugen können, dass das Grab leer ist. Und dass das der Unterschied ist. Und jetzt zu C.S. Lewis. C.S. Lewis hat gesagt, ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten, äußerst beschränkten Aussage über Jesus anzuschließen, ich kann Jesus als großen ethischen, moralischen Lehrer akzeptieren. Aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Diese Behauptung ist unhaltbar. Und jetzt das, was ich euch zum Mitlesen gegeben habe. Wer als gewöhnlicher Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger, wie einer, der behauptet, er sei ein Huhn, oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. C.S. Lewis fügt dann später hinzu, man kann ihn als Verrückten einsperren, ihn anspeien und als Teufel umbringen, oder aber zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Doch den großen Unsinn, ihn als großen humanistischen Lehrer hinzustellen, sollten wir bleiben lassen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht gelassen. Es lag auch nicht in seiner Absicht. Dieser Christus steht vor unseren inneren Augen, wenn wir nach Erneuerung suchen, wenn wir nach Orientierung suchen, auch für unser eigenes Glaubensleben, für unser Leben als Kirche. Dieser Christus steht vor unseren Augen. Es gibt so viele Antworten bei dieser Frage nach Erneuerung. Auch nach der Erneuerung des Glaubens. Und da würden Johannes und Petrus und nach ihnen viele, wie zum Beispiel Luther, sagen, Jesus ist der einzige Weg. Und ich kann schon die Frage aufploppen sehen bei dem einen oder anderen, ja, aber was ist denn mit den anderen Wegen, mit den anderen Religionen? Ich finde es wunderbar, was Dallas Willard gesagt hat. Er hat so gesagt, sinngemäß, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg gibt, den ich dir zeigen kann. Ich kann dir den einzigen Weg zeigen, den ich gefunden habe, und das ist Jesus. Und dann kommt die Frage, was ist mit denjenigen, die von Jesus noch nichts gehört haben? Was ist mit Gandhi oder Hitler? Gandhi war ein Hindu und tat Gutes. Hitler war trotz seiner katholischen Taufe offensichtlich kein Christ. Wie wird Gottes Urteil ausfallen? Mein Kollege und ein Kollege von mir, Horst Stricker heißt, hat es so formuliert in einem Buch, Jesus wird den Stand des Menschen genau erforschen und seine Motive offenlegen. Jedes irdische Gericht hat die Aufgabe zu differenzieren, indem es zum Beispiel Umstände und Hintergründe bei der Urteilsfindung berücksichtigt. Das ist bei Gott nicht anders. Eines ist sicher: Gott wird Gandhi nicht in die Hölle schicken, weil er ein Hindu war, und Hitler nicht in den Himmel, weil sein Name im Register einer Kirche stand. Beim Endgericht kommen offensichtlich nicht alle pauschal in die Hölle. Die Urteile fallen durchaus verschieden aus. Ob es Freisprüche gibt? Wenn Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, auch der Weltrichter ist, dann gilt sicher auch hier: Das Erbarmen triumphiert über Gericht. Jesus ist der einzige Weg, ja. Aber es gibt Menschen, die diese frohe Botschaft nicht gehört haben. Und das müssen wir und dürfen wir getrost dem gerechten Richter überlassen. Was Fakt ist: Wenn wir uns ausrichten auf Jesus, in unserem Glaubensleben, in unserem Leben als Kirche, dann hat das Auswirkungen. Wenn wir Vers 13 da sehen: Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren, heißt es dort. Dieser Jesus ist anders. In allen anderen Religionen, da musst du die Wahrheit leben, und das bedeutet, dass du Gott lieben musst und du musst die Gebote halten. Und wenn Gott dann sieht, dass du deinen Nächsten so richtig toll geliebt hast und die Gebote gehalten hast und dass du deine Familie so toll liebst und dass du deinen Nachbarn liebst, und dann wird Gott dich segnen. Das ist Religion. Und Petrus und Johannes stehen hier mit einem anderen Zeugnis. Petrus war das beste Beispiel dafür, dass er es nicht hingekriegt hat. Die Bibel verschweigt das Gott sei Dank auch nicht. Deswegen mag ich Petrus so gerne, weil das so ein Mensch ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Einer, der Gnade erlebt hat. Einer, der sich wieder auf Christus ausgerichtet hat. Schaut mal, vor dem Kreuz gibt es zwei Menschen. Beide haben Jesus verraten. Der eine ist Judas, der andere ist Petrus. Einer hat gesagt: Ich habe keine Hoffnung mehr auf Gnade. Hat sich das Leben genommen. Der andere war zwar am Boden zerstört, aber er ist nachher Jesus wieder begegnet. Nämlich Petrus. Und hat Gnade erlebt. Und die Bibel verschweigt es nicht. Wenn du mit deinem Leben nicht klarkommst, wenn du sagst, Gott kann nicht mit mir zufrieden sein, mag doch sein, alles okay, aber komm doch zu Christus. Der ist mit Petrus klargekommen, er ist mit mir klargekommen, er kommt mit dir klar, er kommt mit dir klar. An den Christus glauben wir. Und die frohe Botschaft ist, dass du nicht in eine religiöse Gruppe kommen musst. Du musst auch nicht zu uns Pfingstlern kommen. Ich weiß, dass viele uns schräg finden, aber komm zu Christus, das ist die Botschaft. Gott ist in diese Welt gekommen und hat sein Leben gegeben für dich und für mich, die wir ihn nicht zuerst geliebt haben, sondern er hat uns erst geliebt, er hat die Menschen geliebt, die ihn verraten haben, die Menschen, die absolut gegen seine Gebote verstoßen haben, die Menschen, die nicht heilig sind, die Menschen, die kein tugendhaftes, moralisch hoch ansprechendes Leben gelebt haben. Die Menschen, die nicht liebevoll waren, die Menschen hat Gott geliebt. Das ist die Chance für Erneuerung. Manchmal steht man ja so vor dem inneren Auge, vor so einem Spiegel und schaut sich da so an und was habe ich da wieder nicht hingekriegt? Vielleicht auch wir als Gemeinde, kollektiv, dass wir sagen, was haben wir wieder alles nicht hingekriegt? Und das stimmt ja auch, wir haben auch vieles nicht hingekriegt. Ich bin in der letzten Zeit Menschen begegnet, die gesagt haben, ihr werdet euren eigenen Ansprüchen auch nicht gerecht. Muss ich sagen, habt ihr recht. Ist leider manchmal so. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Christ bin. Der Grund, warum ich Christ bin, ist nicht der, dass ich einem moralischen Anspruch immer gerecht werde. Es ist nicht der Fall, dass ich erst einmal alles hinbekommen muss. Nein, ich darf erst zu Christus kommen, der mich vorher schon liebt, der mir meine Schuld und Sünde vergeben will und mir einen neuen Start schenkt. Das ist die frohe Botschaft. Erneuerung kann ich persönlich immer in seiner Gegenwart erleben. Das ist doch die Chance. Das ist das, was die Leute drumherum gesehen haben. Das sind diejenigen, von denen sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Das macht den Unterschied. Wer? Du, Petrus, du Versager? Du Großmaul? Ja, ich. Da steht die ganze Elite vor ihnen. Und sie staunen über diesen Mut. Und das ist nicht der Mut der großen Taten, sondern es ist der Mut, der erwächst aus der Begegnung mit Jesus. Aus dieser Erneuerung, die bei Jesus möglich ist. Und das haben alle Jünger miteinander kollektiv erlebt. Weil es heißt an einer Stelle, vor dem Kreuz, sie sind alle geflohen. Und nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, ist Christus ihnen wieder neu begegnet. Lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt noch ein Lobpreislied gleich zusammen singen.